dennoch aufgebaut und nimmt sich inzwischen die Zeit. Ich stelle Ihnen Doris Leitzeder vor von der Uni Klagenfurt. Thema wird sein: vom Cyborg zur Transsexualität, wie neue Technologien Geschlechtergrenzen überschreiten.
Okay. Ja, ich hoffe.
Ich gehe dann zu 5 Minuten vor Schluss.
Okay. Zur Einleitung möchte ich schnell meine Grundthese angeben. Also die Grundthese ist, dass neue technologische Errungenschaften Selbstverständlichkeiten wie zwei fixe Geschlechtsidentitäten aushebeln und uns zeigen, dass traditionelle Begriffe wie Natur, Kultur, Original, Kopie und Frau oder Mann hinterfragt werden müssen. Anhand von 2 Beispielen des Cyborgs und eben der Transsexualität werde ich veranschaulichen, wie diese zur Subversion eines binären und heterosexuellen Geschlechtersystems beitragen. Cyborg ist ein Kunstwort aus dem Englischen und besteht eigentlich aus den 2 Wörtern Cybernetic und Organism. Die Kybernetik ist eine Forschungsrichtung, die vergleichende Betrachtungen über Gesetzmäßigkeiten im Ablauf von Steuerungs- und Regelungsvorgängen in Technik, Biologie und Soziologie anstellt. Der Terminus Cyborg bezeichnet im zeitgenössischen Kontext ein neues Technologie-Körper-Verhältnis und ist selbst ein Hybrid aus Kybernetik und Organismus. Der Begriff Cyborg selbst wurde 1960 von Manfred Kleins und Nathan Klein das erste Mal erwähnt, um selbstregulierende Mensch-Maschinensysteme zu benennen. Die Raumfahrtforschung versuchte damals, den menschlichen Körper technologisch so umzubauen, dass er sich an eine außerirdische Umwelt anpasst. Donna Haraway benutzte den Cyborg als blasphemische, antirassistische und feministische Figur, die sowohl für die Analyse von Naturwissenschaften als auch in der feministischen Theorie verwendbar ist. Der Cyborg bildet und zerstört Maschinen, Identitäten, Kategorien, Beziehungen, Distanzen und Geschichten. In dieser utopischen Welt kommt es zu 3 grundlegenden Grenzzusammenbrüchen, nämlich die Grenzen zwischen Mensch und Tier, zwischen Mensch und Maschine und zwischen physischem und nicht physischem. Die Dichotomien in einer Welt des hierarchischen Dualismus verschwinden, so zum Beispiel die früher unterschiedlich gewerteten Begriffe und Konnotationen von Natur und Kultur. Nun werde ich als eine weitere Grenzüberschreitung, diesmal eben über die Philosophie hinaus, auch Musikvideos zur Darstellung von Cyborgs und Transsexualität verwenden. Also das erste Video, das ich kurz zeigen werde, also ich zeige nur einen Ausschnitt, ist eben das Video von Björk, All is Full of Love. Und also darin werden 2 Cyborgs von Maschinenarmen zusammengesetzt und eben durch deren Maschinenkörper fließt eine Flüssigkeit, aber in verkehrter Richtung. Obwohl es eigentlich ein Farbvideo ist, dominieren Schwarz und Weiß, hell und dunkel. Die Atmosphäre des Videos ist eine reine, klinisch weiße Kälte, die aber in das Dunkel durchbrechend etwas Paradiesisches an sich hat, wie das Licht am Ende eines Tunnels. Der Raum wirkt wie ein moderner, medizinisch sauberer Operationssaal für Cyborgs. Die harten Kontraste wie schwarz, weiß oder hell und dunkel mögen auf die Gegenüberstellungen, die Dichotomien hinweisen, auf eine Welt genau eingeteilt und getrennt in Binarismen. Mensch, Maschine, Frau, Mann, kalt, heiß, Wasser, Feuer. Dass dies aber nicht so ist, darauf weisen weitere Elemente im Video hin, die einerseits aus der Musik und andererseits aus den behutsamen, sich drehenden und teilweise zärtlichen Bewegungen der Cyborgs und der Roboterarme bestehen. Laut Olaf Karnik sind die Bewegungen behutsam, die Gesten fürsorglich. Das Szenario zeigt eine Welt, die vollkommen technisch ist, ohne die Spur von einem Menschen. Aber alles in ihr dreht sich um Menschlichkeit und innerhalb dieser Codes dann um lesbische Liebe zwischen Roboterwesen. Es wirkt so, als würden die 2 Cyborgs durch Liebe zueinander gesteuert. Die ganze Atmosphäre des Videos entspricht einem fließenden und zugleich schwebenden Zustand. in dem jede Bewegung sanft und gleitend abläuft, ohne Rucken oder Zucken, wie es eigentlich von Robotern oder Maschinen nicht erwartet wird. Es sind zwei Cyborgs, die von Maschinen geboren werden und auch noch in ihrer lesbischen Annäherung und Sexualität durch Maschinenarme im Hintergrund unterstützt, gepflegt, repariert werden. Wie auch schon Harvey erwähnte, the Cyborg skips the step of original unity und darum ist die Cyborg-Figur für die Queer Theory und den Feminismus auch so interessant. Cyborgs werden nicht durch eine Mutter geboren, sie reproduzieren sich selbst. Es gibt keine Kinship, keine Blutsverwandtschaft. Keine Familie des Patriarchats. Cyborgs verkörpern eine radikalisierte Art der neuen Reproduktionstechnologien. Das heterosexuelle System hingegen fußt auf die Investierung in die Zukunft des menschlichen Subjekts. Lee Edelman argumentiert gegen eine solche heterosexuelle Einstellung und plädiert für eine New-Future-Haltung innerhalb der Queer Theory. Er meint, die Zukunft sei Kinderkram. Die queere Effizienz ist das Verweigern der sozialen und politischen Ordnung und nicht die Anpassung an die Heterosexualität, so Edelman. Meiner Ansicht nach liegt der Cyborg zwischen dem Reproduktionsschema der Heterosexualität und der No-Future-Haltung von Lee Edelman. Es gibt zwar die Möglichkeiten oder die Möglichkeit einer mechanischen, technischen Reproduktion, aber mit oder nur teilweise oder ganz auch ohne der symbolbehafteten Blutsverwandtschaft, die für die Heterosexualität von besonderer Wichtigkeit ist und durch die Patrilinearität ungleiche soziale Strukturen entstehen lässt und zur Binarität der Geschlechtereinteilung beiträgt. In diesem Video wird eine doppelte Grenzüberschreitung realisiert. Laut Edward George suggeriert Björks Roboterfigur eine Post-Replikanten-Technologie mit einzigartiger Vorstellungskraft, die eine alte philosophische Theorie neu belebt, dass nämlich Befindlichkeiten wie Liebe, Begehren und andere Emotionen nicht existieren, wenn in demselben Individuum nicht die Vorstellung eines geliebten Objektes existiert. Und der Raum, in dem diese gedankliche Erotik inszeniert wird, deutet auf eine Zukunft hin, in der die Grenzen der menschlichen Existenz eines Tages von Maschinen erzeugt werden und unsere Menschlichkeit ihrer Exklusivität beraubt, womöglich Eigenschaft eines kybernetischen Wesens wird. Es sieht aus, als ob diese zwei Roboterwesen im Video, als ob sie sich liebten, als ob sie von Liebe gesteuert würden, vielleicht durch eine unsichtbare, unterirdische, techno-organische Schöpferkraft. Dies ist das doppelt unmögliche Szenario, in dem All is Full of Love sich behauptet, eine doppelte Grenzüberschreitung, inszeniert durch die Darstellung lesbischen Begehrens. Es ist eine Inszenierung, deren transzendentale Kraft die stumme Fixierung auf Heterosexualität ans Licht bringt, die die zwanghaften Inszenierungen radikaler Differenz in allen anderen Videos unterminiert. Im Video kommt durch den Gegensatz der Maschinen und des Flüssigen und der Gegensatz des Rationellen und Emotionellen zum Vorschein, dieses gegenteilige Paar bleibt aber nicht getrennt, sondern fügt sich wieder zusammen, gehört zusammen, fusioniert die Dichotomien und führt zu einem Zusammenbruch der Grenzziehungen. Also ich werde jetzt den ersten Teil von diesem Video kurz zeigen. Es wird ein bisschen dauern, dass ich diesen Bildschirm da angepasst habe. Thank you. Okay. Also aus Zeitgründen werde ich das jetzt hier abbrechen. Aber ja, auf YouTube kann man sich ja das Video jederzeit anschauen. Dann gehe ich nun über zur Transsexualität. Also laut Stefan Hirschau entstand die Transsexualität als Antwort auf unser heutiges Zweigeschlechtersystem und den Zwang, sich entweder den Männern oder eben den Frauen zuordnen zu müssen. Früher, so Thomas Lacœur, ich zeige dazu auch Skizzen aus seinem Buch Making of Sex, oder auf Deutsch heißt das Auf den Leib geschrieben. Ebenso Lacœur fand raus, dass es anatomisch gesehen eigentlich nur ein Modell der Geschlechtsorgane früher gab. Bei Frauen waren eben die Geschlechtsorgane lediglich nach innen gekehrt und bei Frauen nach außen gekehrt. Also das ist ein Bild aus einem, glaube ich, Arzneispiegel, also steht da oben. Aber ich zeige noch ein anderes auch aus dieser Zeit, das sieht man vielleicht noch besser. Das ist jetzt eigentlich nur das weibliche Geschlechtsorgan, eben aus einem Kunstbuch von 1575. Also man sieht, dass die Vagina eigentlich sehr penisartig auch dargestellt wird. Die Kritiken an der Transsexualität heute nun sind, dass die Transsexualität, also von einer feministischen oder vielleicht auch teilweise aus einer Queer-Sicht, dass die Transsexuellen sich der Normierung des Zweigeschlechtersystems unterwerfen und sich eben so sehr an das neue Geschlecht anpassen, dass sie eigentlich wieder unsichtbar werden. Somit kam es zu politischen Grenzkriegen und Abgrenzungsversuchen innerhalb des Feminismus selbst. Die Politik mancher Frauenräume ist es eben, keine Transsexuellen oder Transgender reinzulassen. Diese Politik ist natürlich umstritten. Und so kam es auch zum Ausschluss der Transsexuellen aus dem Frauenmusikfestival in Michigan und zur Gründung des Transcamps. Michelle T. zitiert in ihren Eindrücken, die sie während des Transcamps sammelte, auch eine dritte Welle Transfeministin Amy Koyama. Also ich zitiere jetzt auf Englisch: If the festival insists on removing certain groups of women because their genital structure or other physical characteristics are reminiscent of male violence and domination, it should also tell white women to peel off their skin. Die Transsexualität als subversive Strategie ist ihm dann gegeben, wenn sie dieses fixe Zweigeschlechtersystem, also zum Beispiel auch eine lebenslange und unveränderliche Identität als Mann oder eben als Frau herausfordert. Als Musikbeispiel habe ich Katastrophe ausgesucht. Katastrophe ist ein F2M, also Female to Male, also jetzt Transmann, Hip-Hop-Sänger, und die subversive Strategie liegt schon im Körper des Künstlers. Eine eindeutige subversive Seite mit politischer Schärfe in diesem Beispiel von Katastrophe befindet sich vor allem in seinen Texten, in denen er von seinem Alltagsleben berichtet, das sehr wohl an den Säulen der männlichen und weiblichen Geschlechterkonstruktionen rüttelt. Ich zeige jetzt auch wieder nur einen Anfang von dem Video. Leider ein bisschen mühsam mit diesem Bildschirm, das so zurecht zu. Yeah.
insanity of the life. It's hard to know when I'm bad enough. It's hard to know when life becomes rough. I puff that puff that bullshit down. I puff that puff my way around town. I'm a stand on this glacier, not sure if inside I have a cure. Fascination, streets creep, tiptoe, silent like life. Without feet, I meet the soul halfway, but leave my body in the dust. This cuss is a non-stop forte. Bloodline with 151 Bacote. Living on the moon, that's what we like. Bomb, sit and smoke. Never know what life's on answers. Never come to light. Shake, rattle, roll, go tight. My night flight is about to land. One last round of applause for the band. Oh, thank you.
Thank you.
Thank you.
Ich gehe nun schon über zu meinem Schluss. Und zwar beschäftige ich mich im Schluss vor allem mit der Figur des queeren Cyborgs. Also Nina Laik kreierte die Figur des queeren Cyborgs, also eben ein Mix aus queerer, also aus Cyborg-Utopie und eben aus queerer Theorie. Also diese Queer-Theorie habe ich auch versucht, ein bisschen mit der Transsexualität da einzuführen, die eben auf die Auflösung des Geschlechtersystems und der Heteronormativität abzielt. Sie sieht, also Nina Laik sieht den queeren Cyborg als nützlich, um die wichtige politische Transformation des aktuellen Sex-Gender-Systems in Betracht zu ziehen. Es scheint fast so, dass Queer mit diesen neuen Technologien obsolet wird, da diese Technologien das Sex-Gender-System, Heterosexualität und Fortpflanzung dekonstruieren. Queer aber nimmt wieder an Bedeutung an, indem es durch die Hintertür in die gegenwärtigen Diskussionen über neue Reproduktionstechnologien eben wieder als Sündenbock oder Monster auftaucht und als teuflisches oder dämonisches Gegenbild zu dem guten und natürlichen heterosexuellen Paar dient. So zum Beispiel wird lesbischen oder alleinerziehenden Müttern der Zugang zu neuen Reproduktionstechnologien erschwert oder manchmal gar verboten, weil es angeblich unnatürlich sei. Lee Silver entwickelt auch ein negatives Szenario über diese neuen technologischen Entwicklungen in seinem populärwissenschaftlichen Buch Remaking Eden, in dem ihm die Zeugung von Kindern nicht länger auf sexuellen Begegnungen beruht und er das Bild einer geteilten Gesellschaft entwirft, indem er also erstens eben mit einer Klasse, die es sich finanziell leisten kann, neue Reproduktionstechnologien in Anspruch zu nehmen und so genetisch manipuliert und verbessert wird. Und zweitens mit der unteren Klasse, die auf traditionelle Weise sich fortpflanzt und sich nicht so schnell entwickeln kann wie die andere Klasse. Diese zwei Klassen werden laut eben des Biologen Silver mit der Zeit genetisch unkompatibel und sind dann in längerer Hinsicht nicht mehr fähig, Kinder gemeinsam zu zeugen. Um dies also zu vermeiden, ist der demokratische Zugang, ohne eben von finanziellen Mitteln abhängig zu sein und unabhängig davon, ob eine Person jetzt queer ist oder nicht, eben dieser demokratische Zugang zu diesen neuen Technologien ist wichtig. Der queere Cyborg leistet nun laut Laik, also jetzt kommen wir wieder auf die positive Seite zurück von dieser Welt mit diesen neuen Technologien. Also der queere Cyborg leistet laut Laik einen nützlichen Beitrag zu zwei wichtigen theoretischen und politischen Aufgaben. Erstens zum feministischen Kampf gegen den biologischen Determinismus, in dem der queere Cyborg die kritische Dekonstruktion von monokausalen Links des Sex- und Gendersystems mit der Desexualisierung der Fortpflanzung kombiniert. Wobei ich eben schon beim zweiten Punkt angelangt bin und zweitens erodiert, dekonstruiert und delegitimiert die Trennung von Reproduktion und Sexualität die argumentatorische Macht, die an biologischer Determinismus dem natürlichen und normalen zugeschrieben hat. Ein queerer Cyborg sollte daher seine Sündenbocksituation und seine dämonisierte Position ausnutzen und die feministische Agenda stärken und erneuern. Ein Zurückkehren zu einem nostalgischen und technophoben Feminismus würde nur die gleiche Richtung wie konservative Meinungen zu diesen neuen Technologien einschlagen, die eben eine Grenze zwischen Mann und Frau, zwischen verschiedenen sexuellen ihre Orientierungen und Identitäten und natürlicher und künstlicher Reproduktion aufrechterhalten wollen. Okay, danke, das war's.